Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Das unmöglich scheinende ist also eingetreten. Nach 51 Spielen ohne Niederlage ist Leverkusen also doch schlagbar. Xabi Alonso doch menschlich. Pit, hättest du damit gerechnet?
Eigentlich nicht, aber rein statistisch ist es ja irgendwann nur eine Frage der Zeit, wann es passiert. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es nicht ausgerechnet im Finale der Europa League passiert, weil ich hätte gerne Alonso mit einem Pokal gesehen, um dann auch die Erinnerung an 1988, als Bayer Leverkusen schon einmal den UEFA Cup gewonnen hat, also den Vorläuferwettbewerb von der Europa League. Es ist nicht so gekommen und ehrlich gesagt auch verdient Atalanta Bergamo. Als man reingeschaut hat in das Spiel, hat man sofort verstanden, warum diese Mannschaft den FC Liverpool an der Anfield Road 3-0 besiegt hat. Die waren so spritzig, so voller Energie und wirklich gierig, dass selbst die großartigen Leverkusener nicht zum Zug kamen. Und das hat richtig, richtig wehgetan für die Leverkusener. Ich glaube, sie haben selbst nicht damit gerechnet, dass die Nachspielzeit beginnt. Und man hat den Ausgleich nicht geschafft. Aber man kann ja noch den zweiten Titel holen am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern. Darum muss die Konzentration gehen. Doublesieger ist ja auch was Schönes. Man muss ja nicht sofort mit dem Triple übertreiben.
Das wäre vielleicht dann auch ein bisschen viel auf einmal. Obwohl unser heutiger Gast sieht das vielleicht ein bisschen anders. David Kappel, deutscher Sportjournalist in Südafrika, Redakteur beim Fußball-Newsportal eDisky Times und privat Leverkusen-Fan. Hallo David.
Hallo, wie geht's euch?
Danke, uns gut. Ich hoffe dir auch nach der Niederlage gestern, denn wie gesagt, Leverkusen-Fan, du hast da ein bisschen dran zu knabbern wahrscheinlich.
Ja, ganz schön doll dran zu knabbern. Also es war schon kein so schöner Abend als Leverkusen-Fan. Wie gesagt, bisschen an die Wand gespielt, wie Pitt schon gesagt hat. Vielleicht ein klein bisschen überheblich, ich weiß es nicht ganz genau. 51 Spiele ungeschlagen ist natürlich eine super Serie, aber irgendwie hat gestern so gar nichts geklappt.
Mir ist ja etwas aufgefallen. Wenn ich bei Twitter gucke und mal Leverkusen in die Suchabfrage eingebe, dann steht bei den internationalen Stimmen bei Twitter, ja, jetzt X, ich weiß, Malte, ja, es steht da immer als Name, als Vereinsname, nicht Bayer Leverkusen, sondern Bayern Leverkusen. Hast du auch noch Erklärungsbedarf, dass Bayer Leverkusen nichts mit Bayern München zu tun hat? Oder weiß man inzwischen in Südafrika, was Bayer Leverkusen ist und treibt?
Nee, es gibt hier echt noch ganz viele, die wirklich Bayern Leverkusen sagen, schreiben, leider. In Südafrika, also ohne mir jetzt auf die eigenen Schultern zu klopfen, ich glaube, ich bin wirklich der Einzige oder einer der ganz wenigen Leverkusen-Fans hier. Natürlich jetzt mit der tollen Saison sind natürlich viele begeistert, auch von Xabi und der Mannschaft. Sind ja auch ein paar afrikanische Spieler dort, womit man sich identifizieren kann. Aber so richtig als Fan, also schon Langzeit-Fan, gibt's hier nicht so wirklich viele. Also wissen auch viele, ich bin ja auch viel unterwegs bei Twitter und den sozialen Medien, die kennen mich gerade auch halt als, also viele sagen ja, der einzige Leverkusen-Fan auf meiner Timeline. Und ja, schon witzig.
Mein früherer Kollege Dirk Seemann ist natürlich Leverkusen-Fan aus einem ganz einfachen Grund. Er ist in Leverkusen geboren. Wie bist du Leverkusen-Fan geworden?
Ja, ich bin nicht in Leverkusen geboren, sondern in Potsdam bei Berlin. Ich hatte mich damals als 10-Jähriger oder so mal ausgeschlossen und war dann bei meinen Nachbarn und da war ein Fußballspiel, auch UEFA Cup damals. Und da die deutsche Mannschaft, da haben mir die Trikots so gut gefallen und es hat sich am Ende rausgestellt, dass es Leverkusen war. Und seitdem bin ich Fan und das war aber nach 93, also diese Saison ist sozusagen das erste Mal, wo ich mit Leverkusen oder Leverkusen mit mir was gewonnen hat.
Das tut ja mal richtig gut, oder?
Ja, es war eine super Saison. Bis gestern sozusagen.
Das Thema des Tages.
Ja, ausgerechnet jetzt in dem Finale. Du hast schon ein paar Gründe aufgezählt, aber du hättest wahrscheinlich lieber irgend so ein bedeutungsloses Spiel im Ausklang der Bundesliga-Saison mit der Niederlage gesehen und sicher auch lieber als diese Rekordstrecke von eben 51 Spielen, wenn der Cup dann jetzt nach Leverkusen gekommen wäre.
Ja klar, also ich denke, da würde jeder Leverkusen-Fan sagen, wir würden die Serie aufgeben und dafür lieber die Europa League haben. Ungeschlagen Meister zu werden ist natürlich unglaublich, also hat ja noch nicht mal Bayern München geschafft und wird auch für ewig in die Geschichtsbücher bleiben, aber klar hätte man gesagt, man hätte vielleicht ein Spiel gegen Augsburg oder Dortmund abgegeben, wenn man es eintauschen könnte gegen die Europa League. Aber das ist eben der Fußball, so einfach geht's nicht. Mhm. Ich glaube, man hat gestern auch gesehen, dass vielleicht ein paar Spieler mental auch ein bisschen müde waren, physisch auch. Das kommt ja alles dann zusammen, wenn man immer diesen Rückständen hinterherrennen muss. Und natürlich hat man da auch eine große Euphorie, wenn man dann spät die Tore macht, aber es hat sich irgendwie gestern, hat es halt alles nicht so geklappt. Und wie Pitt schon gesagt hat, je länger so eine Serie geht, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass sie irgendwann mal reißt.
Definitiv. Jetzt stand in den deutschen Medien nach dem Spiel gestern Debakel, Klatsche, Pleite. Wie hast du das Ergebnis bei euch oder wie habt ihr das bei euch auf dem Portal bewertet?
Ja, ich würde nicht sagen Debakel. Also klar, die wurden schon stark ausgespielt. Gasperini, der Trainer, hat die super eingestellt. Leverkusen ist überhaupt nicht mit dem hohen Pressing klargekommen und konnten sich hinten nicht rausspielen, wie man es von ihnen gewöhnt ist. Und am Endeffekt waren auch einfach zu viele Leistungsträger, haben nicht ihr Normalniveau erreicht. Also jetzt sogar Leader wie Granitschaka, die da unglaubliche Fehlpässe gespielt haben. Also ich würde sagen, das ist zwei Punkte für mich. Einmal, Atlanta war wirklich stark und taktisch super eingestellt, aber am Ende Leverkusen hat sich vielleicht auch ein bisschen selbst geschlagen, weil einfach zu viele Spieler nicht ihre Leistungen gebracht haben.
Aber das ist doch eine ganz spannende Frage. Auch Atalanta hat ja gezeigt, wie man Leverkusen knackt. Ist bisher noch niemand auf diese Spielweise in der Bundesliga gekommen? Oder war in der Bundesliga niemand in der Lage, so zu spielen wie Atalanta? Oder lag es drittens nur daran, dass Leverkusen irgendwie, warum auch immer, Nervenschwäche, körperliche Schwäche, nicht das Normalniveau abgerufen hat, wie man es von Bayer Leverkusen kennt? Das sind ja drei Möglichkeiten, über die man diskutieren kann.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, die sich wahrscheinlich auch Xabi Alonso und andere Mannschaften in der Bundesliga stellen. Ich denke, es kommen halt, wie gesagt, ein paar Sachen zusammen. Also von Bayern München zum Beispiel oder Dortmund oder Leipzig würde man ja annehmen, gerade wenn man jetzt auch mal auf die Tabellenkonstellation guckt, wo Atalanta ist in der Serie A, die sind ja momentan, glaube ich, Fünfter, können auch Dritter werden. Also sind jetzt nicht der Meister dort. Da sollten halt andere deutsche Spitzenmannschaften auch in der Lage sein, ähnlich zu spielen. Aber der Gasperini ist halt auch so ein Trainerfuchs. Und hat man ja auch schon gesehen, wie du gemeint hast, gegen Liverpool, gegen Marseille, Sporting, die in Portugal die Meisterschaft gewonnen haben. Ja, also die haben keine kleinen Mannschaften rausgehauen. Und deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht auf Leverkusener Seite, wie gesagt, so ein bisschen Überheblichkeit oder so halt auch dabei war. Wenn man immer halt hinten liegt und die Spiele noch umdreht, dann geht man vielleicht so ein bisschen langsamer ins Spiel. Weil das hat mich so persönlich so ein bisschen leid getan, gerade auch für die Fans halt, dass es ist halt ein Finale und man hat ziemlich gleich von Anfang an gesehen, dass Atalanta super eingestellt ist und bei Leverkusen war es halt vielleicht nicht ganz so der Fall. Aber natürlich, wenn man so eine Saison gespielt hat, dann denkt man, ja, die kommen schon noch zurück, aber das war halt das Spiel, wo sie nicht mehr zurückgekommen sind.
Ist der Lookman euch in Leipzig so aufgefallen wie gestern in dem Finale?
Nee, so nicht.
Ne? Also unfassbar hat er doch Fußball gespielt, oder?
Also schon krass, wirklich diese drei Abschlüsse, gerade das zweite und dritte Tor, war ja so große individuelle Klasse. Ich kenne ihn auch hier natürlich von der nigerianischen Nationalmannschaft, aber selbst da hat er noch nie so, also ich würde sagen, Spiel seiner Karriere gehabt. Und natürlich zeigt er, dass er enorme Qualitäten hat. Ich glaube, die auch von vielen Mannschaften vorher übersehen wurden. Das hat ja auch bei Everton nicht geklappt und so.
Und es gab ja auch mal eine Phase, wo zumindest Lookman mit Leverkusen auch mal in Verbindung gebracht wurde. Ich glaube, im letzten Sommer sogar, wo dann aber gesagt wurde, nee, den haben wir gar nicht auf dem Zettel. Hätten sie mal.
Ja, im Endeffekt, ich glaube, gestern hätte es, glaube ich, auch nicht geholfen, wenn Lookman auf der anderen Seite gespielt hätte. Klar, individuelle Klasse, ja, aber Leverkusen hat ja auch sehr viele Spieler, die wirklich die Saison gezeigt haben, dass sie halt internationale Spitzenqualität, Champions League Qualität haben. Nur wenn es halt die ganze Mannschaft, also wirklich durchweg, da war ja eigentlich kaum ein Lichtblick. Die waren ja alle irgendwie unter ihrem Niveau. Da hätte, glaube ich, es auch nicht geholfen, wenn Lukman jetzt auf der anderen Seite gespielt hätte. Da hätte ja jemand anders für Atalanta, glaube ich, die Tore gemacht.
Du hast Gasperini eben gelobt. Würdest du im Gegenzug Alonso eine Mitschuld an der Niederlage geben? Wenn man jetzt auch mal so Berichte querliest, Social Media querliest, da sagen ja viele, Alonso hat sich vercoacht, weil er eben keinen echten Mittelstürmer zunächst aufgeboten hat, weil er kein Boniface, kein Schick in der Startelf hatte, sondern stattdessen Wirtz eher so als falsche Neun eingesetzt hat und weil er Palacios statt Andrich hat spielen lassen und ausgerechnet Palacios vorm 1-0 den Fehler macht.
Ja, das kann man denke ich schon so sagen. Also es wird auf jeden Fall eine Lehrstunde für ihn gewesen sein. Aber er ist bis jetzt, wie gesagt, bei Leverkusen ging ja alles top und in die Richtung und ich denke, er hat sich auch sein Denkmal vorm Stadion verdient mit der Meisterschaft. Aber man merkt halt auch bei ihm, dass er noch ein junger Trainer ist, dass er wenig Erfahrung hat, auch in als Trainer, klar, als Spieler hat er im Finale gespielt und vor dem Spiel hat auch, glaube auch die richtigen Worte, jedenfalls in der Presse und so gefunden. Aber irgendwie mit der Aufstellung, ja, hat er sich ein bisschen verzockt, würde ich schon sagen. Was ich persönlich mich das ganze Spiel gefragt habe, wieso Adli ja bis zum Ende durchgespielt hat, meiner Meinung nach war er einer der schlechtesten. Ich hätte mir schon eher auch die Wechsel gewünscht. Er hat ja dann zur Halbzeit reagiert mit Boniface. Ich hätte fast noch ein oder zwei andere gewünscht, wie er es ja damals gegen West Ham gemacht hat, wo Kusunu so schlecht gespielt hat und er schon in der ersten Halbzeit noch reagiert hat. Deswegen, ja, irgendwie, wie gesagt, das war so eine kleine Lehrstunde, glaube ich, auch für Xabi, aber er ist noch jung und die Mannschaft hat viel Qualität und es klingt ja auch so, als ob sie im Großen und Ganzen zusammenbleiben wird und ich glaube, die werden alle davon ein bisschen lernen und hoffentlich können sie es am Wochenende besser machen und den zweiten Titel holen, den sie, ich glaube, auch verdient haben.
Ich teile da eure Meinung nicht ganz, und zwar aus einem Grund. Ich glaube, Leverkusen hat das Spiel nicht aus taktischen Gründen verloren. Wenn jetzt diese Rochaden in der Mannschaftsausstellung dazu geführt hätten, dass die Mannschaft, also Xhaka vorneweg, wird es auch verunsichert sind, dann wäre das ja ein Grund gewesen. Aber ich glaube, Leverkusen hat verloren, weil Bergamo giftiger war in den Zweikämpfen, auch den Schneid einfach abgekauft hat. Und das hat weniger mit der Mannschaftsaufstellung zu tun, sondern mit der Einstellung. Wenn man Alonso einen Vorwurf machen kann, dann nicht die Aufstellung, sondern die Einstellung seiner Spieler. Sie hatten ja bis zur zweiten Halbzeit eigentlich nicht Signale gesendet. Wir halten dagegen, wir wollen zeigen, wer auf dem Schiff der Rasen ist. Ganz im Gegenteil, bis zum Schluss hat Bergamo dieses Spiel diktiert. Und das ist das, was wir von Leverkusen nicht kennen. Irgendwann haben sie den Schalter umgedreht immer und Chancen sich herausgespielt. Aber die Chancen, die dann passiert sind, auch als Boniface eingewechselt worden ist, waren ja eher so halbgar. Ja, so, ich will nicht sagen lustlos, das wäre zu viel, aber nicht entschieden genug nach vorne gespielt. Und ich glaube, das hängt nicht allein vom Mittelstürmer ab, sondern davon, welche Einstellung im Mittelfeld vorherrscht. Wenn die da ein Übergewicht aufgebaut hätten und da wäre ja vorne im Strafraum keiner gewesen, der diese Zuspiele verwertet, dann glaube ich, hätte man über die Aufstellung reden können. So ging es mehr um die Einstellung und ja, damit hat auch der Trainer zu tun.
David, waren die vielleicht auch ein bisschen zu locker? Also diese Pressekonferenz vor dem Finale, das war ja dann doch schon so, dass da unheimlich viele Witze auch gemacht wurden. Jetzt bin ich jemand, der nicht sagt, dass man nicht keine Witze machen soll vor dem Finale, aber weil du vorhin auch sagtest, so ja, irgendwie so der nötige Ernst, die Entschlossenheit fehlte, kann das auch schon so ein Fingerzeig gewesen sein?
Ja, ich denke, es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, irgendwie. Wie gesagt, es kam so ein bisschen das Gefühl Überheblichkeit halt dazu. Klar, es ist halt Atalanta Bergamo, ist jetzt nicht Juventus oder Inter Mailand. Aber wie gesagt, die haben halt schon gezeigt, gegen Liverpool, Marseille, Sporting, dass sie große Mannschaften rausgeschmissen haben. Und ja, das ist halt auch das, was mich persönlich so ein bisschen enttäuscht hat, dass man nicht von Anfang an im Spiel gespürt hat, dass Leverkusen es wirklich so 100% will. Weil, wie gesagt, einfach durchweg, es war halt nicht nur ein oder zwei Spieler, die ihr Niveau nicht erreicht haben, sondern durchweg, wie Pitt ja auch schon gesagt hat, wo man sich fragt, was war jetzt das Problem, warum diese Einstellung in einem Finale, im ersten Finale seit 2002, im ersten europäischen Finale seit 2002?
Ich glaube, dass Bayer Leverkusen aus diesem Spiel ganz viel ziehen kann. Wir erinnern uns, voriges Jahr sind sie vorgeführt worden von AS Rom in der Europa League. Die haben nochmal gezeigt, wie man 80 Minuten auf Zeit spielen kann und hatten sich dann für diese Saison Rache geschworen. Die ist auch geglückt. Da war diese komische Niederlage voriges Jahr komplette Motivation. Und so wird das auch dieses verlorene Finale gegen Atalanta Bergamo eine Lehrstunde sein, aus der man ganz viel Motivation ziehen kann, weil man da jetzt eine Rechnung offen hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Alonso schon in seinen Hausaufgaben sitzt nach dem Pokalfinale und sich überlegt, wie kriegen wir die Mannschaft auf die nächste Stufe? Wo habe ich nicht die richtigen Knöpfe gedrückt, um die Einstellung zu produzieren? Also ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich, eben nicht wie gewohnt gewonnen zu haben, sondern auch zu verlieren. Aus Niederlagen zieht man einfach viel Unterrichtsmaterial. Mir haben große Trainer gesagt, wenn man so ein großes Spiel verliert, hört die Mannschaft plötzlich wieder zu. Und ich glaube, da liegt auch eine Chance drin.
Dann auch, David, jetzt schon für den Samstag, für das Pokalfinale gegen Kaiserslautern, weil da, wenn wir von Überheblichkeit sprechen, die ja auch mehr oder weniger angebracht wird, zumindest wenn man mal davon ausgeht, dass ein Zweitligist natürlich um einige Klassen schlechter ist auf dem Papier als Bayer Leverkusen.
Ja, da muss halt die Einstellung dann wirklich auch stimmen. Und bisher hat sie ja eigentlich auch gestimmt in vielen Spielen. Die haben ja auch im Halbfinale gegen Düsseldorf super gespielt und müssen halt einfach wieder zurück zu dem Leverkusen, was sie diese Saison stark gemacht hat. Jetzt ist der Lauf ja auch weg. Da ist vielleicht auch so ein bisschen ja die Medienaufmerksamkeit. Natürlich, alle haben sich immer auf diesen Rekord und so weiter fokussiert. Das ist jetzt auch ein bisschen weg. Und ja, wenn es nicht im Finale gewesen wäre, wie Pitt schon sagt, man würde sagen, eine Niederlage zur rechten Zeit. Aber natürlich, das ist jetzt natürlich ein Titel weg. Aber ja, ich hoffe, dass sie den Bock so ein bisschen umstoßen können, sich aufs Finale gut vorbereiten, gut konzentrieren. Und sonst kommt natürlich, wenn sie jetzt noch mal verlieren würden, würde ja dieses Vizekusen und so weiter alles wieder ein bisschen mehr aufkommen. Trotz der.
Meinst du wirklich? Du könntest dir vorstellen, wenn es zwei Finalniederlagen gäbe, ja, dass das ein bisschen die Meisterschaft überstrahlen könnte? Das ist interessant.
Also so ist persönlich. Also wie gesagt, Meisterschaft, erste Meisterschaft ungeschlagen ist natürlich super und wird in die Geschichte eingehen. Aber für mich wäre das trotzdem so ein kleiner Schatten über der tollen Saison, wenn man dann nicht wenigstens den zweiten Titel und gerade auch wenn es gegen Zweitligisten ist, nicht noch nach Hause, dann würden viele wieder fragen, das ist doch immer noch das alte Leverkusen, dieses Mentalitätsproblem haben, nah dran sind, aber es nicht über die Ziellinie schaffen und so weiter.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann wieder ausgepackt wird, zumindest für einen kurzen Zeitraum, bis es dann vielleicht wieder mal das Gegenteil beweisen und dann in der Liga wieder entsprechend zulegen. Aber ich kann mir beim besten Willen eigentlich auch nicht vorstellen, dass das am Wochenende schief gehen sollte.
Mal ab, der alte Herr Funkel, ne? Der alte Herr Funkel, ja, mit allen Wassern gewaschen. Der wird sich irgendetwas ausdenken, weil er weiß, wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen. Also ich glaube nicht, dass er da nur für eine Shoppingtour nach Berlin kommt mit seinen Spielern, um mal zu gucken, schön, dass wir aus der Pfalz mal rauskommen. Also irgendwas wird er sich schon überlegen an dem Wochenende, ob das dann überhaupt Früchte trägt, weil seine Spieler ja halt dann doch eine Klasse schlechter im wahrsten Sinne des Wortes sind, ist ja klar. Aber ein Überraschungseffekt würde sich schon denken. Und die Leverkusener waren damals froh, als sie gegen Amateure von den Hertha-Bubis mit Ach und Krach gewonnen haben.
Das ist doch 30 Jahre her.
Nervosität ist, ich gucke ja immer auf die Geschichte, ob es Parallelen gibt in die eine oder andere Richtung. Ich will nur sagen, 5-1 gewinnen oder 5-0 gewinnen ist der Normalfall für Leverkusen. Und wir wissen vom Fußball, aus der Geschichte heraus, manchmal kommt es dann anders, als man denkt. Und ich glaube, dass Kaiserslautern weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht, weil Funkel auf der Trainerbank sitzt. Er wird denen erzählen, was alles in die eine oder andere Richtung laufen kann. Und ob die Spieler das dann begreifen, aufnehmen, die Einstellung dazu finden, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Eintracht Frankfurt auch schon mal die übermächtigen Bayern besiegt hat in einem Pokalfinale und ganz, ganz happy war. Dass Borussia Dortmund schon gegen Wolfsburg als sicherer Pokalsieger aussah und dann doch verloren hat beim Klopp-Abschied. Das sind alles so die Dinge, die dann passieren können. Und deswegen schauen wir ja alle hin am Samstagabend, weil wir darauf hoffen, dass es anders kommt, als man denkt, wenn der Normalfall eintritt, wie gesagt, ist Leverkusen Pokalsieger am Samstagabend. Aber wir wissen es nicht und deswegen ist ja Fußball so interessant.
David, wird das Pokalfinale in Südafrika übertragen?
Ja, glücklicherweise wird es übertragen hier bei ESPN und ja, ich freue mich auch schon. Ich muss davor noch arbeiten, weil hier der letzte Spieltag ist in der einheimischen Liga, aber habe mir dann den Abend auch ausgeblockt, um das in Ruhe zu gucken und ja, hoffentlich zum zweiten Mal die Saison ein bisschen zu feiern.
Welchen Stellenwert hat generell in Südafrika der deutsche Fußball?
Ich glaube, viele mögen den deutschen Fußball. Natürlich auch gerade Bundesliga hat ja auch viele Tore jetzt die letzten Saisons gerade. Es gab früher dieses Fernsehprogramm Football Made in Germany, ich glaube. Dadurch hatten es viele gesehen, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber dann hat natürlich die Premier League komplett übernommen. Und also wenn man es so sagen würde, hat wahrscheinlich viele Südafrikaner haben eine südafrikanische Mannschaft, von denen sie Fans sind, zweite eine englische Mannschaft und dann dritte vielleicht eine Bundesliga-Mannschaft. Mhm. Aber Bundesliga ist dann halt eher Bayern oder Dortmund. Nicht viele andere Mannschaften, die hier so in den Gesprächen sind.
Musst du noch mehr Lobbyarbeit für Bayer Leverkusen machen? Ich meine, klar, die Saison wird sicherlich, das hast du ja auch schon gesagt, ein bisschen was dazu beigetragen haben, dass die Beliebtheit oder die Bekanntheit von Bayer ein bisschen größer geworden ist. Aber musst du auch viel über europäischen, über deutschen Fußball schreiben für Idiski?
Um ehrlich zu sein, für Idiski nicht. Also ich habe vorher bei Sokola Duma gearbeitet. Das ist auch eine große Zeitschrift und Publikation. Und da war ich der internationale Redakteur. Da war quasi mein Hauptaugenmerk, alle die Top 5 Ligen. Mit natürlich Spanien, Premier League und Bundesliga waren da die drei Hauptthemen. Aber jetzt für Idiski, wir sind mehr Richtung Startup und mehr fokussiert auf die einheimische Liga. Mhm.
Was sonst noch so los ist.
Aber du hast den europäischen Markt natürlich weiter im Blick und außer Leverkusen guckst du natürlich auch den Rest der Bundesliga. Glaubst du, dass sie bei Bayern jetzt sich schönreden, Xabi Alonso nicht gekriegt zu haben als Trainer? Denn ein Trainer, der ein Finale verliert, das ist ja nicht Bayern-like.
Nee, ich glaube, Bayern würde trotzdem auch immer noch bei Xabi anklopfen, wenn er nicht so klipp und klar gesagt hat, dass er bei Leverkusen bleibt, weil deren Trainersuche ging ja auch um 5 Ecken und jetzt scheint man sich ja auf Kompany geeinigt zu haben. Der ist ja so ein bisschen Xabi-like. Relativ jung im Vergleich zu anderen Trainern, die im Gespräch waren, natürlich auch unerfahren im europäischen Wettbewerb und Finalen gerade mit Burnley abgestiegen. Mhm. Also ich glaube, trotz der Finalniederlage würde Bayern schon noch Xabi bevorzugen, wenn es möglich wäre.
Das war ja Leverkusen mit Xabi Alonso ein Experiment eingeht, das findet man, glaube ich, fast logisch. Weil gestandene Trainer haben in der Vergangenheit auch nicht so viel Erfolg gebracht, wie man sich das gewünscht hat. Dass Bayern München aber ein Experiment eingeht mit einem Trainernovizen, und so muss man ja Kompany immer noch bezeichnen, das ist schon bemerkenswert. Ist das Risiko zu groß?
Das ist natürlich schon recht hoch, das Risiko, ja. Und wirklich, das kennt man nicht so unbedingt von Bayern. Aber ich glaube, es hat einfach die Situation gegeben. Die Trainer, die auf dem Markt sind, scheinbar haben ihnen nicht gut genug gefallen und dann viele Absagen gab es ja auch. Und ich persönlich denke, es könnte vielleicht sogar was werden. Ich mag Kompany. Wie gesagt, hier wird viel Premier League gezeigt. Er ist ja durch die Championship durchmarschiert mit Burnley. Ich glaube auch ein Punkterekord oder war nah am Punkterekord dran. Aber in der Premier League hat es halt nicht ganz geklappt. Ich glaube, die haben zu viele Spieler eingekauft, zu viel.
0,6 Punkte im Schnitt pro Spiel. Das ist schon ein Desaster. Das ist ein echtes Desaster.
Ja, und abgestiegen, obwohl zwei Mannschaften über ihnen Punkte abgezogen bekommen haben. Also einfacher wäre es eigentlich nicht gewesen, drin zu bleiben. Also für Bayern ja schon ein großes Experiment, was man nicht unbedingt von ihnen kennt.
Vor allen Dingen dann auch ein ziemliches Experiment, was auch noch unter Umständen sehr, sehr teuer werden könnte. 20 Millionen sollen ja angeblich von Burnley als Ablösesumme gefordert werden. Also da wird man sich sicherlich nochmal zusammensetzen und eine Summe, die etwas kleiner ist, am Ende zahlen müssen, aber trotzdem eine Ablösesumme, die ja auch dann irgendwo ins Gewicht fällt. Pitt, haben die so viel Geld?
Ja, offenbar. Sie haben ja schon 20, 25 Millionen für Julian Nagelsmann damals an RB Leipzig bezahlt, um anderthalb Jahre einen Trainer auf der Bank sitzen zu haben. Und dreieinhalb Jahre lief eigentlich der Vertrag dann noch. Also ich finde diese Summen beängstigend, weil die Vereine haben gejammert in der Corona-Zeit, sie hätten kein Geld und jetzt gibt man für Trainer, die man nicht bis zur Vertragslaufzeit beschäftigt, Unsummen aus. Das ist schon beängstigend. Bayern kann sich das leisten, gar keine Frage. Und trotzdem frage ich mich, ist das nicht, selbst wenn es nachher 10 Millionen, 15 Millionen werden, ist das nicht zu viel für einen Trainer-Neuling? Ja? Er hat noch nicht bewiesen, dass er für die großen Dinge geeignet ist. Ja, er war bei Pep Guardiola und hat gelernt, wie man eine Mannschaft führt. Aber zu lernen ist ja noch nicht, auch selbst dann in ähnlichen Sphären arbeiten zu können. Das ist eine andere Dimension. Ich finde das fast verrückt. Bayern München kann sich das leisten, einerseits vom Geld her, aber nicht von der Reputation. Wir dürfen nicht vergessen, die nächste Saison endet, am 31. Mai mit dem Champions League Finale daheim in der Allianz Arena. Also da riskiert man ja ein bisschen mehr, als nur eine schlechte Saison hinzulegen. Man will ja in der Arena endlich das wettmachen, was 2012 misslungen ist, nämlich die Champions League Triumph im eigenen Stadion. Da ist Company schon ein doppeltes Risiko. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber wenn man nachher sieht, er überrollt alles in der Bundesliga, Bayer Leverkusen inklusive, dann sagt man Geniestreich von Max Eberl. Wenn es schief geht, dann werden wir einige Erklärungen erwarten dürfen.
Aber die Frage ist ja auch, David, vielleicht hast du noch irgendeinen Namen, wo du sagst, der wäre doch eigentlich die viel bessere Alternative. Es ist ja gar nicht mehr so viel auf dem Markt übrig, was noch nicht diskutiert oder was noch nicht abgesagt hat.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte gedacht, dass Roberto De Serbi vielleicht ein besserer Kandidat gewesen wäre für Bayern. Aber scheinbar hat sie das so ein bisschen abgestreckt, wie schwach Brighton jetzt in der Rückrunde gerade in der Premier League auch gespielt hat. Aber wenn man den seinen Stil mal gesehen hat, wenn die wirklich im vollen Flow waren, da haben die schon echt gut gespielt. Und da kann man auch wirklich dieses Coaching, sagt man ja, also dieses Trainieren, dass man wirklich sieht, auf dem Trainingsplatz wird das gemacht und auf dem Platz wird es umgesetzt. Aber dann haben irgendwie andere Trainer, Mannschaften ihn auch so ein bisschen auch ausgefunden und das hat, glaube ich, Bayern so ein bisschen abgestreckt. Aber ich glaube, wenn der nochmal eine Chance kriegen würde bei einem richtig guten Verein mit besseren Spielern, als er bei Bayern hat, dann kann er, glaube ich, schon ein bisschen noch was bewegen.
Ist ja auch bei verschiedenen Vereinen dann noch im Gespräch, jetzt nachdem es bei Brighton dann am Saisonende zu Ende geht. Aber Pitt Kompany, der hat auch HSV-Gene, der muss ja gut sein.
Der muss gut sein, gar keine Frage. Es gibt ja frühere HSV-Spieler, die Trainerkarrieren hingelegt haben. Niko Kovac ja genauso. Da dürfen wir ja gespannt sein, wie viel sie vom HSV einbringen in ihre Trainerarbeit. Kovac war schon ein toller Bayern-Trainer. Also er hat ja auch ein paar Titel gewonnen, hat auch Nationalmannschaft Kroatiens trainiert. Also da darf man einiges erwarten, wenn man mit dem HSV gehen, dann die große Bühne betritt.
David, wie wird diese Bayern-Suche in Südafrika kommentiert? Wird das belustigt, besorgt, wahrgenommen? Wie bewertet man das da, dass die keinen finden?
Natürlich fragen sich viele, wieso, also Bayern ist ja wirklich noch international gerade eine der großen Nummern, wird, glaube ich, so auf einem Niveau gesehen mit Real Madrid und halt den Großen aus der Premier League, Liverpool, Manchester United, Manchester City jetzt. Da wundern sich schon viele, warum die keinen, in Anführungsstrichen, besseren Trainer oder Trainer mit mehr Erfahrung, mehr Titeln sich holen können. In Südafrika, witzigerweise, freuen sich sogar welche, dass es jetzt Company wird, weil Burnley hat ja einen südafrikanischen Stürmer, den Lyle Foster. Da hoffen jetzt einige, dass er vielleicht von Company mit nach Bayern genommen wird, weil Company hat sich für ihn ausgesprochen und hat ihn zu Burnley geholt vor anderthalb Jahren. Und ja, mal gucken.
Ja, und du hast ja gefragt, welche Trainer noch auf dem Markt sind. Du hast mit Mauricio Pochettino jetzt gerade einen international erfahrenen Trainer auf dem Markt, der vielleicht jetzt nicht perfektes Deutsch spricht, nämlich gar nicht. Aber du hast ja auch Hansi Flick noch, den erfolgreichsten Bayern-Trainer seit Jahren. Der sucht auch noch einen
neuen. Ja, aber ist bei Barca ja schon im Wort für den Fall, dass das ist alles sehr viel Konjunktiv.
Genau, ne? Aber du hättest ja Chancen gehabt, da zuzuschlagen irgendwann, so wie ihnen ja Tuchel schon einmal von der Schippe gesprungen ist, weil er bei PSG dann unter, im Wort stand. Also du musst halt handeln, ja. Aber es ist nicht so, dass es keinen Trainer gibt. Und ehrlich gesagt, auch Sebastian Hoeneß, du kannst ja die familiäre Bande in der Hoeneß-Dynastie dann spielen. Der hat beim VfB Stuttgart gezeigt, wozu er in der Lage ist. Das ist fantastischer Fußball und er hat Bayern München in die Schranken gewiesen. Dann holst du ihn mal eben über die familiäre Bande dann zum FC Bayern. Also es ist ja nicht so, dass da niemand auf dem Markt war, den man haben konnte. Man hat halt bei Leuten gefragt, die nicht auf dem Markt waren. Und dann holt man sich vielleicht auch eine Abfuhr. Aber gerade in die Hoeneß-Familie hätte ja durchaus Gutes tun können.
Bisschen wie früher in der Disco.
So, ne? Auf den Boden gucken, wenn die Frau dann erwartungsvoll die Augen in deine Richtung richtet. Klar. Aber auf Company wäre ich nicht gekommen, das gebe ich ganz offen zu.
Das wäre jetzt auch wahrscheinlich der Letzte, der mir eingefallen wäre, aber vielleicht überraschen sie uns alle und vielleicht kommt auch noch jemand ganz anders. Also statt jetzt zumindest SR die große Nummer und wahrscheinlich der neue Bayern-Trainer, aber nach den letzten Wochen und Monaten würde ich da meine Hand noch nicht für ins Feuer legen. David, vielen Dank nach Südafrika für deine Meinung zu Bayer Leverkusen. Ach nee, einen Tipp musst du ja noch abgeben fürs Pokalfinale. Die Glaskugel müssen wir noch rausholen.
Ja, ich denke, wie gesagt, Xabi lernt von seinen Fehlern und die Mannschaft auch mit der Einstellung, was wir gerade gesprochen haben, finden zurück zu dem, was sie stark gemacht hat in der Bundesliga und gewinnen 3-0.
Also ein eher langweiliges Pokalfinale. Pitt hatte ja schon gesagt, der Vogel, dem fällt was ein.
Ja, deswegen fällt auch ein Tor für Kaiserslautern. Am Ende wird es ein 5-1 für Leverkusen.
Ach, das ist ja dann noch langweiliger am Ende. Ach, ich hatte jetzt auf eine Verlängerung gehofft. Aber dann tippe ich mal, das gibt ein 1-1 nach regulärer Spielzeit in der Verlängerung. Gewinnt ja, Leverkusen.
Mich würde nur interessieren, wer glaubt, wen stellt er ins Tor? Kova, der eigentlich dran wäre, weil er alle Pokalspiele gemacht hat, oder doch Radetzky?
Ich würde sagen Kova.
Ich wäre für Radetzky als Mannschaftskapitän. Und, ja.
Herrlich. Radetzky hat ja was gut zu machen. Das letzte Pokalfinale hat er ja versaubeutelt gegen Bayern München, deswegen hat er auch was gut zu machen. Aber nicht ganz fair ist es dann doch, weil der andere immer an die Pokalspiele gemacht wird. Wird auf jeden Fall eine spannende Aufgabe werden für den Trainer. Das muss er nämlich jetzt moderieren, dass keiner zu sehr beleidigt ist.
Und wie er das macht, das könnt ihr nachlesen. Natürlich am Montag dann im Fever Pitch Newsletter. Im Podcast werden wir am Montag sicherlich auch drüber sprechen. Es sei denn, es passieren noch ganz, ganz tolle andere Dinge am Wochenende. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Feverpitch.de, eure Anlaufstelle für beides und vor allem für das Newsletter-Abo. Pitt und David, danke.
Ciao, ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.